Bitte schön. Genau. Hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich ganz gut hören. Mein Name ist Rico Meiner. Ich habe auch mal diese schönen Anstalt hier mal Wirtschaftsinformatik vor über 20 Jahren studiert und war auch damals schon bei den Linux-Tagen dabei und habe das Glück, dass ich jetzt im Prinzip im Norden von Deutschland an der Hochschule arbeite, als Dozent, teilweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Ausbilder für Fachinformatiker und ein paar andere Ausbildungen mache ich auch noch mit. Und deswegen kam halt das Thema Bildung immer mal wieder aufs Tableau. Und ich habe mal überlegt, so ich glaube vor über 10 Jahren habe ich das erste Mal halt OER erstellt, also irgendwas mit freien Bildungssachen. Und die letzten Jahre war ich immer auf den OER-Camps, die es gibt. Das ist im Prinzip so ein Treffen von Leuten, die sich um diese Bildung kümmern. Und ja, im Prinzip, ja, das ist so der Schwerpunkt, warum man so als Informatiker doch mal irgendwas mit Bildung macht. Und wir kommen mal ganz kurz dazu. Am Anfang, das ist nur die Bedienung des Ganzen, weil wir versuchen das nämlich auch in der Software, die ich gleich vorstelle, nochmal zu zeigen. Das erste erstmal, was ist überhaupt dieses OER, Open Educational Resources, auf Deutsch kann man einfach sagen, das sind freie Bildungsmaterialien, die unter einer freien Lizenz stehen. Na, man kennt das von Software, die meisten werden wahrscheinlich so diese Linux-Varianten, GPL, die freien Versionen kennen und 2002 hat sich im Prinzip die UNESCO mal Gedanken gemacht, hat so ein paar Ziele festgelegt, die man auch unter den SDGs, also Nachhaltigkeitsziele kann man das nennen. Und das Ziel 4 ist im Prinzip Bildung und da ist eigentlich so das Thema OER das erste Mal richtig groß geworden und seitdem setzen es die meisten um. Also zum Beispiel in Österreich gibt es, alle Hochschulen haben eine OER-Strategie, alles einheitlich auf einer Plattform. In Deutschland dauert es ein bisschen länger bei 16 Ministerien, aber das Bundesministerium für Bildung hat zumindest auch 2022 eine OER-Strategie mal erlassen. Die Grundideen sind auch sehr gut. Das ist im Prinzip das Grundprinzip, wie es auch in den USA ist bei NASA, Public Money, Public Code. Es ist an vielen Hochschulen schon umgesetzt. Ganz viele Hochschulen nutzen das auch schon und machen in der Beziehung eine ganze Menge, dass man halt im Prinzip die Bildung im Prinzip gemeinsam macht. Man kann sich auch überlegen, es gibt so gut 1 Million Lehrer, ich glaube so 10 Millionen Schüler. Wenn man überlegt, jeder bastelt halt eigentlich sein eigenes Zeug. Es wäre halt schon sinnvoll, wenn man da mal irgendwie gemeinsam an irgendwas arbeitet. Und das ist eigentlich so die Grundidee, die dahinter steckt. Ich mache es mal ganz, ganz kurz. Man kann halt stundenlang auch darüber Vorträge halten. Ich mache das mal ganz minimalistisch. Man kennt das vielleicht von diesen Freiheiten von freier Software. Das ist bei den Rechten im OER-Bereich eigentlich genau das Gleiche. Na, das Recht soll eigentlich dann sein, das, was sich die letzten Jahre durchgezogen hat, was man eigentlich ganz gut sich merken kann. 5 Vs, dass man halt im Prinzip das Recht hat, alle Bildungsmaterialien, die unter diesen freien Lizenzen stehen, soll man halt vervielfältigen können, beliebig digital in Print oder in irgendeiner anderen Variante. Man darf sie völlig frei verwenden, man darf sie halt verarbeiten, man darf sie auch vermischen mit anderen verschiedenen Materialien und man darf sie halt auch verbreiten, wie man das entsprechend möchte und kann dann im Prinzip das unter eine freie Lizenz wieder neu stellen. Da stellt sich auch die Frage, was für Lizenzen gibt es? Und da haben sich eigentlich die letzten über 20 Jahre, ich denke, die meisten werden das schon mal gehört haben, CC-Lizenzen durchgesetzt. Das sind die Creative Commons-Lizenzen. Die sind eigentlich so als mittlerweile der Standard im Bereich für freie Bildung. Das kann man vergleichen mit der GPL im Open-Source-Bereich oder MIT-Lizenz. Die meisten werden das kennen. Manche interessieren sich gar nicht dafür, nutzen es einfach. Na, wenn man also im Internet irgendwie bei Google ein Bild findet und sagt, oh super, das nutze ich mal für meine Online-WordPress-Seite, wo ich jetzt irgendwas mit Bildung mache, dann ist immer die Gefahr, dass halt irgendein Anwalt kommt und sagt, ey, das Bild ist meins. Na, wir hatten auch so einen ganz verrückten Anwalt, der ja aus, irgendwelche Fototapete dann Leute verklagt hat. Na, also man muss bei diesen Sachen immer aufpassen, kann man aber schon wieder 3 verschiedene Vorträge draus machen, was man mit Rechten bedenken muss. Deswegen versuchen wir das ein bisschen einfacher zu machen. Im Prinzip gibt es bei CC-Lizenzen, ist es so ein Modulbaukasten. Das CC steht immer davon, dass man weiß, ach, das sind die Creative Commons-Lizenzen. Die haben das auch auf ihrer Website wunderbar erstellt. Man kann im Prinzip dann einen schönen Baukasten nutzen, um das zu erstellen. Man kann es sich aber ganz einfach auch merken. Und zwar wahrscheinlich mit am weitesten verbreitet ist so die CC BY, das ist die in der Mitte, das heißt, der Autor muss genannt werden, das heißt, jeder, der das benutzen möchte, muss einfach nur sagen, okay, das hat derjenige benutzt und kann dann das Material völlig frei weiterverwenden. Dann gibt es noch ein bisschen eine strengere Lizenz, die man für bestimmte Sachen auch vielleicht empfehlen kann, das ist die CC BY SA, die ist auch kompatibel zu der GPL-Lizenz, die man vielleicht aus dem Bereich Linux kennt, die sind auch komplett kompatibel, wenn man eine Dokumentation in GPL-Lizenz gemacht hat, dann kann man die parallel auch in CC BY SA, die rechtlich sind, die kompatibel. Das heißt, man kann alles weitergeben und derjenige muss dann im Prinzip unter der gleichen Lizenz alles wiederveröffentlichen. Das gilt im Prinzip, sobald sich das vermischt. Ich habe mal einen Anwalt gefragt, der kann ja stundenlang erklären, die Kurzform, sobald ein überwiegender Teil aus einem Material besteht, was eine CC BY SA-Lizenz hat, dann muss auch das neue entstehende Werk die gleiche Lizenz haben. Und dann gibt es noch die schöne Alternative, die ich derzeit sehr empfehle. Das ist die CC0 und da verzichtet man als Autor im Prinzip auf alles. Im Bildungsbereich sollte man natürlich trotzdem, man kann das normal zitieren, man kann es ganz normal verwenden und sagen, das kommt von dem und dem. Der Vorteil, wenn man es remixt, ist es, oder wir nennen mal den Nachteil, wenn ich jetzt die anderen Sachen, wo halt so eine Lizenz drauf ist, wieder aufbereite. Das heißt, ich habe ein schönes Skript vom Kollege, der macht irgendwas mit Datenbanken, erklärt das wunderbar. Ich nehme so 50% von dem, weil ich sage, das mache ich sowieso und baue das schön um. Dann muss ich ihn zitieren. Wenn das jetzt wieder ein Kollege oder eine Kollegin nimmt, dann muss der dann irgendwann mal, hat man so eine lange Liste, dass irgendwann die Lizenzliste länger ist als die Inhalte. Und mit der CC0 ist das fast passé. Man kann das natürlich im Hintergrund, die Historie, wer was wem wie genutzt hat, das kann man im Prinzip wunderbar machen, aber die CC0 hat gerade bei mir für die absoluten grundlegenden Sachen, was ich mit meinen Azubis mache, wir erstellen das alles gemeinsam, machen eine CC0 draus, passen auf, dass das möglichst jetzt nicht nur irgendwie KI-generiertes Zeug ist, sondern wir haben es selber erstellt. Es hat Sinn, es hat eine gewisse Qualität. Man muss eigentlich eine gewisse Review machen, das kennt man so aus der Softwareentwicklung vielleicht, dass man halt da schon nochmal drüber guckt und sagt, das ist jetzt gut. Und dann haben wir den Vorteil, dass das halt wesentlich flexibler benutzt werden kann. Also ich habe hier in Sachsen schon Mitte der 90er oder Anfang der 90er ganz viel Informatik gemacht und bin aber halt da oben in Niedersachsen an der Hochschule. Da muss man schon erschreckenderweise feststellen, die haben letztes Jahr angefangen, Informatik in den Schulen einzuführen, ganz modern. Und jede Schule macht aber das Ding für sich. Die haben 15 Themen, jeder macht irgendwas. Also wir haben ganz viele Praktikanten, die bei uns kommen. Macht auch immer Spaß mit denen, aber halt also das, was die wissen, ist niedriger als das, was wir in den 90ern in Sachsen hatten. Das finde ich immer ein bisschen traurig. Aber man gibt halt dann den Lehrern gerne mal was in die Hand, weil die haben auch irgendwie noch wenig Sachen, die da eigentlich in die Richtung führen. Aber ich glaube, der Sinn von diesen CC-Lizenzen ist hoffentlich allen klar. Und dann noch einmal die Kompatibilität, also alles ist miteinander kompatibel, nur die höchste gewinnt. Ja, also im Prinzip CC0, wenn man alles miteinander mixt und es bleibt CC0, dann kann man das immer weitergeben. Dann ist die Frage, was kriegen wir denn so an Inhalten im Bildungsbereich hin? Bei Texten ist es recht einfach, den schreibt man einfach hin und Sie können im Prinzip aus den 90ern irgendeine Textdatei öffnen, das funktioniert wunderbar. Auch bei Quelltext, das kann man, wenn man jetzt im Prinzip irgendwie ein Skript für jemanden erstellt und einen kleinen Einführungskurs in Java oder so erstellt, dann sind die Quelltexte wunderbar auch so zu lizenzieren und freizugeben, ist total easy. Was ein bisschen schwieriger ist, textbasiert hinzukriegen, ist zum Beispiel Bilder. Na, man hat ein JPEG gemacht, ein Bild aufgenommen mit einer Kamera. Man hat es vielleicht bearbeitet, dann müsste man, wenn überhaupt, dass andere das gut weiter benutzen könnten, dann wäre eigentlich der einzige Weg, dann das Photoshop-Projekt oder das GIMP-Projekt mitzugeben, damit der halt weiß, welche Ebenen hat das Ding. Und da gibt es bei allen Bildformaten das gleiche Problem. Das Einzige, was da empfehlenswert ist, muss man halt darauf achten, ist das SVG. Das ist im Prinzip auch kompatibel mit diesem HTML-Standard. Im Hintergrund wird da einfach hingeschrieben, was auf dem Bild wann wie zu sehen ist, an welcher Stelle. Eine empfehlenswerte Software dafür ist Inkscape. Die kann im Prinzip pur SVG-Dateien bearbeiten. Das hat man dann alle Ebenen, die in so einem Bild drin sind. Alle Informationen sind eh vorhanden. Das heißt, für solche Sachen, die wir hier machen wollen, ist SVG das Richtige. Dann gibt es eine Sache, bei Texten hatten wir ja vorhin schon LaTeX, kennt vielleicht der ein oder andere, ist aber jetzt nicht so, dass wir dieses einfach da hinbekommen. Aber im Prinzip für Formeln hat sich der Standard gesetzt in allem, was man irgendwie anderen weitergibt. Also wir machen auch recht viel, ich bin auch parallel in der Fachgruppe Wirtschaft, mache also ganz viel auch BWL-Zeug. Egal, wo man da hinguckt, in Physik, Mathe, es ist überall, dass die Leute halt mit LaTeX ihre Formeln erstellen. Das geht bei einfachen Formeln auch schön einfach, bei komplizierten Formeln muss man ein bisschen nachdenken. Da gibt es dann auch so einen Online-Editor dafür, aber mit den Formeln kommt man überall klar und die sind auch überall kompatibel und fast überall wird LaTeX eigentlich auch in dem Format unterstützt, dass die Formeln das hergeben. Dann gibt es noch so eine Wunschliste, die man eigentlich hat. Man will eigentlich auch Aufgaben irgendwie weitergeben bei anderen, gerade im Bildungsbereich. Da liegt das Problem vor, dass natürlich die Aufgaben oft proprietär sind. Also, oder irgendwie in irgendeinem Format sind, was halt nicht so richtig gut austauschbar ist. Ja, also wir hatten schon iSpring, das ist eine mega schöne Suite, um ganz tolle Sachen aufgabentechnisch herzustellen. Kann man schöne PowerPoint draus basteln, kann die schön ein bisschen weitergeben. Das Problem ist, die Updates sind immer dann da, irgendwas ist nicht mehr kompatibel oder man kann auch nichts mit anderen Leuten, die vielleicht Adobe-Produkte benutzt haben. Ja, es funktioniert halt nichts miteinander irgendwie kompatibel. Dann gibt es diese schönen Lernmanagement-Systeme. Gibt es jemand, der ein Lernmanagement-System wie Moodle Elias noch nie gehört hat? Okay, ne, das hat ist mittlerweile seit Corona ist ja die IT auch ganz gut in Deutschland vorangekommen. Da wissen auch die meisten Schulen und Auszubildenden eigentlich irgendwie, was das bedeutet. Moodle ist eigentlich so das ein großer Standard bei den Lernmanagementsystemen. Elias ist noch ein großes Ding und in Sachsen haben wir, glaube ich, so ein OLAT, so ein individuelles Teil, was die ganzen Hochschulen miteinander verknüpft. Ich weiß gar nicht, in den Schulen ist es meist so was wie iSurf in vielen Bundesländern. Zumindest in Moodle gibt es ein schönes Format, was man sehr einfach benutzen kann, das Moodle-Gift-Format. Das heißt, man hat Aufgaben, kann die halt im Prinzip exportieren, importieren auf einem anderen Moodle, dann geht es wieder. Auf diesen Camps, wenn man miteinander redet, ist leider der Nachteil, dass halt nichts miteinander kompatibel ist. Also im Prinzip kriegt man nichts. Aufgaben aus Moodle bekommt man nur ganz schlecht in Aufgaben aus anderen Plattformen rein. Es gibt so XML-Formate, die das recht gut abbilden, da kann man es dann wieder hinkriegen. Und da habe ich mir so die Lösung in den letzten Jahren jetzt angeguckt. LiaScript, kennen die meisten noch gar nicht, ist im Prinzip auf einer Basis, die wir jetzt gleich zeigen, aufbauend, kommt aus Freiberg, gar nicht weit weg von hier. Zwei Profs und, oder ein Professor und ein sehr motivierter Mitarbeiter haben das endlich erstellt. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hernehmen. Es ist echt umfangreich, was sie da machen. Und dann gibt es halt sowas wie Audio, Video. Da kriegen wir halt gar keinen Weg ran. Die muss man halt so nehmen, wie sie kommen. Also entweder sind die irgendwo online, die Videos und Audiodateien. Und dann muss man die einbetten. Aber die kriegen wir halt gar nicht textbasiert hin. Aber dann gibt es noch sowas wie Bildungsmaterialien. Da gibt es einen neuen Standard seit einigen Jahren. H5P. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Okay, wer hat es noch nie gehört? Okay, dann müssen wir H5P mal ganz kurz erklären. H5P kommt aus Norwegen. Ich kann mal ganz kurz gucken. Das kann man vielleicht mal ganz kurz zeigen. Also Einstieg h5p.de kann man da mal aufrufen, wer will. Das ist von einer ganz tollen Selbstständigen aus Halle. Da gibt es so einen H5P-Editor und man kann im Prinzip dann neue H5P-Inhalte erstellen und hat halt hier eine unfassbar lange Liste an Werkzeugen, die irgendwie abbildbar sind. Der Vorteil an den Dingern, die sind jetzt kompatibel. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein so ein Drag-and-Drop-Ding mache, dass halt irgendwie ein paar Bilder hin und her geschoben werden müssen oder eine Bildergalerie, dann kann ich die wunderbar erstellen und kann die herunterladen, online weiterbearbeiten und kann sie in nahezu jeder anderen Plattform wieder benutzen. Also in WordPress, in Drupal, alle Content-Management-Systeme, alle Elias, Moodle, die bieten eigentlich überall Schnittstellen dafür, dass man H5P wieder nutzen kann. Im Notfall muss man es halt als iFrame einbetten, aber das ist halt so ein schönes Werkzeug. Also hier ist meine Liste, was die alles können. Ne? Also da sind 3D-Modelle drin, 3D-Scanner, Klappfilter, diverseste Sachen, Szenarien. Man kann alles mögliche an Inhalten miteinander kombinieren, Kreuzworträtsel. Also das ist unfassbar lang. Gibt es in Deutschland auch viele Entwickler oder einige Entwickler, die man da in der Richtung hat, die da wirklich eine tolle Arbeit machen. Also wirklich auch Essays schreiben und so weiter und so fort. Also riesige Mengen an verschiedenen Varianten an Aufgaben. Man sieht allerdings hier hinten, da muss natürlich die Installation, wenn H5P, muss ein bisschen kompatibel sein. Es gibt so einige wenige Sachen, die nicht überall verfügbar sind und viele Sachen sind aber überall drin. Ja, also dass man H5P mal als Thema hat. Und ganz kurz, H5P kann man sich im Prinzip so vorstellen wie, wie eine ZIP-Datei. Ja, ist einfach nur eine HTML-Seite, die gezippt ist und mit ganz viel coolem Inhalt. Ja, da ist aber eine sehr schöne Variante. Und innen drin, muss man zugeben, ist es einfach nur auch Text. Also man kann mit ein bisschen Gefrickel, ist es kein Problem zu sagen, ich erstelle mir die Aufgabe als Text und schiebe sie dann einfach an der richtigen Stelle in die ZIP-Datei rein. Das ist aber schon eine Sache, die man nicht einfach so machen sollte. Aber man kann sich das so ein bisschen merken. H5P ist da schon ein schönes Werkzeug. Genau. Dann ist... LiaScript kommen wir jetzt gleich noch ganz, ganz ausführlich dazu. LiaScript ist im Prinzip so Markdown, wo wir jetzt gerade kommen, auf Steroiden, nenne ich mal so. Ne? Also ich mache gleich eine kleine Live-Demo, was man damit machen kann. Die haben die letzten Jahre eine ganze Menge vorangeschritten. Mustang ist so eine kleine Hassliebe gewesen. Ich habe das schon vor 5 Jahren angefangen, da war das noch so in der Entwicklung. Und da habe ich aus meinem Team, da die nicht alle IT-affin waren, schon viele verloren, weil es ist nicht ganz so einfach wie Markdown. Und wir hatten gleich alles von LeaScript benutzt. Man muss halt dann lieber einen Gang runterschalten. Man kommt mit Markdown auch schon sehr weit. Aber ich bringe so die wichtigsten Punkte, bringe ich jetzt auf den Punkt, was mit LeaScript noch alles machbar ist. Genau, LeaScript ist einfach im Prinzip ein komplettes Kurssystem, was aber ganz, ganz viele Vorteile hat. Also ich kann es mal kurz aufzählen. Also im Prinzip ist es halt, Datenschutz ist recht hoch, weil es ist eigentlich autark auf den Rechnern, die miteinander verbunden sind. Man kann da auf einer Klasse einen eigenen Klassenraum bilden. Man kann im Prinzip alles, was in Markdown ist, in ein Kursformat setzen. Und es ist kompatibel mit nahezu allen Lernmanagementsystemen. Also das kann man hier in Sachsen benutzen, wo OLAT einen Relevanz hat, in Moodle kann man es reinwerfen. Es hat die SCORM-Schnittstellen, man kann es an die Schnittstellen, also man kann es überall andocken. Das ist schon recht gut. Ich habe es nicht überall geschafft. Man muss zugeben, noch ein bisschen Einarbeitung ist notwendig. Aber es ist ein schönes Werkzeug, wenn man einmal Markdown verstanden hat, wo wir jetzt dazu kommen, dann ist LeaScript nicht weit weg. Genau, ganz kurz mal die Hand hoch. Wer kennt Markdown nicht? Okay, dann machen wir trotzdem nochmal eine kleine Einführung. Wir gucken nochmal ganz kurz, was bei den Texten eigentlich so aktuell der Stand ist. Wenn man ganz viele Menschen so sieht, dann sieht man, dass die halt vieles in Word, in Pages oder halt als PDF-Datei nehmen. Auch in uns, also in Hochschulen, Abgaben, immer PDF ist ein absoluter Standard. Der Nachteil, also für freie Bildungsmaterialien, die man remixen muss oder möchte, ist es nicht das Optimum. Ne? Also man kann aus einer PDF die Daten zwar wieder rauskriegen, die Texte, oder Bilder, da wird es schon schwieriger. Man hat auf jeden Fall echt viele Probleme, um das hinzukriegen, an die Daten ranzukommen, die da drin sind. Bei Word geht es fast gar nicht. Da muss man, wenn man aus Word ein Bild wieder rauskriegen will, muss man schon wissen, wie es geht. Und wenn man so ein Linux-Mensch ist und Pages nutzen will, ist auch nicht so einfach. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Text pur zu verwenden, ist aber nicht so hübsch. Und da haben einige Menschen sich ja mal Gedanken gemacht, LaTeX ist natürlich super, aber es erfüllt halt diese Bedingung mit diesem Einfach nicht unbedingt. Also ich habe LaTeX mal gelernt, es ging so, aber ich würde mich nicht als LaTeX-Profi nehmen. Die Alternative ist dann noch sowas wie HTML. Das können fast alle Browser halt wunderbar anzeigen. Da kann man auch ganz, ganz viel draus machen. Wie man an dem H5P sieht, kann man auf der HTML-Basis extrem viel draus machen, weil es halt mittlerweile Interaktivitäten und Möglichkeiten gibt ohne Ende. Und es gibt aber noch eine schönere Lösung, die sich halt so seit ein paar Jahren entwickelt hat. Das ist halt Markdown. Markdown ist im Prinzip so, ja, die einfachst mögliche Variante, Texte formatiert darzustellen. Ja, wir können im Prinzip sowas wie Überschriften hinschreiben, das ist einfach nur eine Raute oder ganz viele Rauten, bis zu 6 Ebenen. Wir können da Listen hinschreiben, indem wir einfach nur einen Strich davor machen. Wir können da einfach formatieren, also kursiv wäre 1 Stern, 2 Sterne sind halt fett. Dann können wir Links hinsetzen, das ist einfach nur eine eckige Klammer, eine runde Klammer, in der eine kommt das Link, kommt der Text rein, in die Runde der Link. Wir machen es gleich mal gemeinsam und zeigen mal, wie es geht. Und dann kann man einfach hier ein Ausrufezeichen davor hinsetzen. Und wenn der Link ein Bild war, dann wird ein Bild angezeigt. Ja, also Markdown ist eigentlich in der Beziehung wunderbar. Man hat so 3 Striche, da ist eine Trennlinie drin und man hat sowas wie Formeln. Das ist einfach nur Dollar, Dollar, zack, man haut irgendwas von LaTeX rein, zack, es wird mit LaTeX angezeigt und es funktioniert überall. Und dann gibt es noch, eine ganze Menge mehr. Was noch ganz toll ist, dass die Dinger heißen hier Backticks. Es gibt auch keinen sinnvollen deutschen Namen. Ich glaube, es ist faul liegendes, falsch herum ist Hochkomma. Also Backticks ist der Name der Wahl. Und da 3 Stück dahin, aber wenn ich sie hin mal, hat das nicht so richtig gut funktioniert. Deswegen muss man sich das jetzt vorstellen. Aber dann kommen da Quelltexte rein und dann macht Markdown aus dem Ganzen, was man hier so baut, doch ein sehr, sehr mächtiges, schon knackiges Werkzeug. Vielleicht der ein oder andere wird es kennen, so GitHub oder irgendwelche anderen Werkzeuge. Also Markdown ist überall die Standardformat für Dokumentation, für alle möglichen Sachen. Also Markdown, wer irgendwas mit IT zu tun hat, wird man drüber stolpern. Und es ist halt ein extrem einfacher Weg, gut, effizient, auch gemeinsam Texte zu erstellen. Ja, es gibt ein paar sehr, sehr coole Werkzeuge dafür. Ein kleiner Nachteil ist, es gibt ein paar Dialekte. Und das auch zum Beispiel bei LeaScript. Die sind zu einem sehr großen Teil mit diesem ganz, ganz einfachen Standard-Markdown schon kompatibel, aber halt nicht vollumfänglich. Also gerade wenn man in GitHub was macht, sieht das Markdown manchmal ganz, 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 ganz kleines bisschen anders aus. Es gibt auch verschiedene Varianten, GitHub immer zu schreiben. Also es gibt keine absolut feste Regel. Deswegen bei mir zumindest, habe ich in meinem Umfeld und alle, die bei mir mitspielen wollen, habe ich halt so ein paar Regeln festgelegt, dass man zum Beispiel bei Listen immer einen Minus schreibt, anstatt ein Minus, ein Unterstrich, ein Strich oder irgendwelche anderen Symbole. oder die, kann man, die Markierungen hier sind immer ein Stern und Doppelstern, da kann man halt auch zwei Unterstriche nehmen. Oder bei Überschriften hat heute vor zwei Sessions, war ich auch schon mal hierzu als Moderator, der hat dann im Prinzip mit ist gleich anstatt einer Raute das gemacht. Ja, also es gibt dann verschiedene Varianten, so eine Überschrift hinzukriegen, aber im Prinzip hat sich, das ist zumindest aus meiner Sicht das, was sich so durchgesetzt hat, dass man dann eine Raute für die Überschrift nimmt. Es gibt noch so ein paar andere Werkzeuge, die man da nutzen kann, aber das ist eigentlich so das, wo man sagt, das ist schon ganz cool dabei. Genau, dann können wir mal ganz kurz zeigen, was machen wir denn da überhaupt? Und da sehen wir jetzt mal, da vergleichen wir mal alle verschiedenen Elemente. Ich gehe hier mal raus und mal gucken, ob wir das gleich finden, weil die PDF hatte ich, glaube ich, schon mal runtergeladen. Aber na, wir klicken sie der Reihe nach nochmal an. Na, das ist im Prinzip eine freigegebene, so Twillo ist so ein großes OER, eine Plattform in Niedersachsen. Die ist mittlerweile aber auch in Kombination mit vielen anderen zu finden. Die sind auch hier in Sachsen aktiv. Das heißt, wir haben hier die Kolleginnen aus Oldenburg, haben im Prinzip sowas gemacht wie Wissenschaftler der Region gefragt und haben jetzt eine schöne PDF draus gebaut. Und das ist auch ganz cool, ne? Man kann das Kindern jetzt geben. Wenn ich es aber im Unterricht einsetzen will, habe ich eigentlich die schönen Bilder, ich habe die schönen Texte. Ja, das ist eigentlich eine schöne Frage. Man kann das wunderbar Kindern darstellen, aber es ist halt eine PDF, wie ich sie rausgekommen habe, ist gar nicht so einfach. Also habe ich mir von der Kollegin mal die Originaldaten geben lassen und einfach mal in GitHub reingelegt. GitHub, gibt es jemanden, der das nicht kennt, ist so eine Möglichkeit, online Software gemeinsam zu erstellen. Und wenn man guckt, ist einfach wie so eine Art Online-Cloud für Softwareentwickler. Wobei man zugeben muss, dass das Ding auch extrem viel kann. Also die komplette gemeinsame Arbeit mit beliebig vielen Menschen in beliebiger Komplexität, versionsverwaltet, in einer absoluten Perfektion, ist Git. Ne? Also alle Software oder fast alle Software, die ihr gemeinsam alle kennt, wird wahrscheinlich in Git entwickelt oder mit auf Git-Basis. Entweder in GitHub gibt es da, es gibt noch GitLab, aber im Prinzip ist das der Standard. Und wenn man hier guckt, da habe ich halt einfach die Dateien hochgeladen, hier so ein paar Audiodateien. Ja, die kann man auch online hier sogar direkt anhören, angucken. Auch die ganzen Bilder sind hier online. Ja, alle Bilder sind einfach in einem schönen Ordner drin. Und dann gucken wir uns mal, hier ist eine README-MD und MD bedeutet dieses Markdown, von der wir gerade geredet haben. Das ist hier unten die Datei, dass ich da kurz erkläre, worum es geht. Ja, bei jedem GitHub gibt es immer so eine README-Datei, die sagt, wo es lang geht. Und dann gibt es Liste.md. Hier habe ich mal alles reingetragen, was die Kolleginnen und Kollegen in der PDF geschrieben haben. Und da sieht man schon, das sind einfach die schönen Bilder alle untereinander, alle Audios sind da eigentlich auch drin, aber das ist halt pures Markdown, Audio kann das ja nur gar nicht so gut. Und wir gucken hier mal auf RAW, das ist im Prinzip das pure Markdown, von dem ich gerade geredet habe. Na, es sieht am Anfang ein bisschen erschreckend aus, aber ist gar nicht so schlimm. Es gibt halt eine Raute, das ist sozusagen der Titel, nachgefragt. Dann gibt es hier nochmal zwei Rauten, ist nachgefragt, 2020. Dann die Struktur ist einfach ganz simpel, wiederholt sich, drei Rauten, was sind Sterne? Ja, das ist jetzt die Überschrift. Hier sehen wir so ein Ausrufezeichen, einen Text. Das heißt, hier ist ein Bild mit dem, die PNG hat ein Ausrufezeichen hier vorne dran und jetzt wird hier ein Bild dargestellt. Das ist ein ganz normaler Text, der wird dargestellt. Und dann gibt es hier noch ein Zitat, wer das erstellt hat und ein paar Links dazu. Und hier unten auch ein Audio-File. Ja, und im Prinzip einfach nur sind das jetzt Dutzende von Fragen, die konnten. Das Prinzip bleibt aber so. Also eine Überschrift, ein bisschen Text. Und was man noch wichtig erwähnen kann, zwischen allem, was wir hier tun, gibt es immer Leerzeichen. Ne? Und wenn man hier ein Leerzeichen hinsetzt, ist es automatisch ein Absatz in Word oder in HTML wäre es ein Paragraph. Ne? Der Vorteil, es ist halt schön, immer noch lesbar für normale Menschen, ist aber perfekt maschinenverarbeitbar. Also man kann im Prinzip daraus wunderbar Daten herausziehen, kann die verarbeiten, kann daraus irgendwas Neues machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Hier ist mal so ein Beispiel, zum Beispiel, wie das dann mit LiaScript aussieht. Und das hier hinten sieht man jetzt schon, wenn man hier oben in der URL guckt, das, was wir gerade gesehen haben, dieses RAW-formatige Markdown, das ist hier hinten einfach nur dem Ganzen übergeben worden. Und die Kollegen aus Freiberg haben da eine ganz schöne Sache gemacht, die haben ja so einen interaktiven Kurs daraus gemacht. Das heißt, sie ziehen sich diese Markdown-Datei und erstellen daraus ein interaktives, ja, einen interaktiven Kurs, nenne ich es mal. Na, man hat halt hier die Möglichkeit, auch im Kurs direkt zu suchen. Wenn ich also irgendwas mit Sonne suche oder so oder Sternen, dann durchsucht er das. Was bisher nicht so schön machbar war, ist jetzt perfekt möglich. Man hat hier einen interaktiven Kurs, den man halt wunderbar durchgehen kann. Man geht hier mal zu irgendeiner Aufgabe hin, ne, sieht hier Sterne. Man hat das Bild, man kann das Bild übrigens jetzt auch direkt gleich nutzen als neuen Tab. Das war in der PDF jetzt nicht so schön, ne, aber mit dem Bild kann ich jetzt irgendwas anfangen. Man kann auf das Bild auch draufklicken. Der Vorteil, die machen hier sogar dann aus Markdown zum Beispiel, wenn man mehrere Bilder hat, auch gleich eine Bildergalerie. Wenn ich 5 Bilder untereinander schreibe, ist es eine Bildergalerie. Da haben die also einfach nachgedacht. Und das Schöne auch hier, Audio haben wir jetzt, geht zwar nicht, aber im Prinzip, wenn man hier ein bisschen vorspult, kommt halt hier ganz normales Audio. Das spielt er ganz automatisch ab im LiaScript. Ja, der hat erkannt, ist eine MP3-Datei, kriege ich hin, spiele ich ab. Hier unten ganz normal die Links, ne, werden einfach nur dargestellt, das Bild. Und es ist immer noch der gleiche Text, der unten drunter liegt. Also man sieht schon den Vorteil, vom Prinzip her, aus einfachem Markdown kann man einen wunderbaren interaktiven Kurs machen. Und mit dem Link hier könnte ich jetzt hergehen und könnte das jetzt in jedes Lernmanagementsystem überall online hochladen und dann halt überall anderen Leuten bereitstellen und das in dem Format. Jetzt gibt es noch ein paar Vorteile, auf die ich mal ganz kurz noch eingehen will. Man hat hier oben, das habe ich hier glaube ich nicht so gut gemacht, wenn man ordentlich einen Kommentar oben hinschreiben würde, würde man auch direkt dort die ganzen Informationen, Metadaten, wer hat es geschrieben, wer hat es erstellt, welche Lizenz ist das, na, das steht hier oben eigentlich dann mit drin, welche Version hat das, man kann das also wirklich auch selber in GitHub versionsverwalten, das ordentlich wieder im Prinzip mal wieder neu veröffentlichen, wenn das dann ist. Man hat den großen Vorteil, man kann das auch dann wiederum teilen. Man kann sogar hier unten das alles vorlesen lassen, da bin ich nicht so ein Fan, weil man muss zugeben, wenn man die heutigen KI-Stimmen alle hört, ist das ja immer sehr schick. Die benutzen eine relativ alte KI-Stimme, die ist noch ein bisschen vor 5 Jahren so eine Stimme halt, die halt nicht so mega gut ist. Man hat hier oben ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wenn man also sagt, ach nee, ich will das alles in Blau oder irgendwas anderes haben, kann man hier alles schön einstellen. Die Zugänglichkeit ist also da wesentlich einfacher, also die formatieren das schon ganz hübsch. Man kann es als Präsentation oder Textbuch oder Folien laufen lassen. Das hat jetzt nicht so eine mega große Auswirkung auf uns. Was man aber noch mal kurz zeigen kann, was vielleicht so ein Tipp ist für Menschen, die sowas benutzen wollen. Man kann auf Classroom klicken bei allen LiaScripten, die es gibt. Und hat hier oben die Möglichkeit, also GAN ist so ein Ding, kann man draufklicken, kann dann im Prinzip hier ein Passwort oder einen Namen vergeben. Den kann man teilen. Und dann hat man in seiner Klasse einen völlig autonomen und anonymen Kurs, wo alle zusammenarbeiten können. Also es gibt auch interaktive Möglichkeiten, dass man irgendwie Textfelder hat, wo dann was gemeinsam gesammelt wird. Also wenn dann 20 Leute gemeinsam sich verknüpft haben, würden alle 20 Leute gemeinsam an einer einzigen Ebene zusammenarbeiten. Gut. Ist das soweit nachvollziehbar oder gibt es zu LiaScript an sich erstmal Fragen?
Ja? Diese LiaScript-Bereitung, läuft die automatisch, wenn Sie das Markdown hochladen, oder haben die Kollegen Freiberg
das? Das haben die Kollegen in Freiberg so aufgeredet. Es ging dann darum, wie wird LiaScript aufbereitet. Im Prinzip haben die hier einen GitHub, wir können das ja vorne auch mal löschen. Dann stehen wir direkt an der Anfangsseite von denen. Und hier kann man einfach einen Link hinladen, wo im Prinzip dieses Markdown irgendwie drin ist. Also hier muss einfach nur Markdown eine Datei rein und dann klappt das. Und dann kann man hier oben mal auf Kurse klicken. Die haben endlos viele Kurse schon, wo die halt irgendwas aufbereitet haben. Auch unfassbar viel Interaktivität für Mechanik. Hier habe ich auch meine eigenen Sachen mit, also mein Azubi zum Beispiel, der so für seine Abschlussarbeiten üben muss. Da habe ich so ein kleines Übungszentrum halt rausgebaut, dass da halt so die ganzen Klausuren mal durchprüfen kann und selber erstellen muss. Und halt interaktiv muss man halt dann auch, kann man bei denen auch programmieren. Das können wir mal ganz kurz vielleicht zwischenschieben. Oder hier sowas, da sind die auch ganz heiß drauf. Das ist zum Beispiel, man denkt, es gibt irgendwie nur IT-Zeug, aber nee. Die bauen auch sowas. Die haben im Prinzip für jedes Problem auch irgendeine Lösung gefunden. ABC ist zum Beispiel auch einfach textbasiert Noten. Das wird im Skript eigentlich ein bisschen später kommen. Aber wenn man hier guckt, schreibt man hier oben so ein paar Informationen rein. Auch wieder diese 3 Backticks, ABC. Und das sind ein paar Informationen, Metadaten, welcher Takt das ist. Und das sind dann diese ganzen komischen Musiknoten. Da habe ich nicht viel Ahnung. Aber am Ende wird ein Bild draus. Na, man kann das Bild, könnte ich jetzt auch in jedes andere Markdown übrigens auch reinlegen. Na, also, und das... Die haben es hier noch so gemacht in LiaScript, man kann es auch abspielen, wenn man es abspielen will. Na, würde also funktionieren. Die haben also im Prinzip für alle möglichen Varianten schon eine Lösung. Wir können aber ganz kurz zurückgehen, was halt auch sehr schön ist. Das ist zum Beispiel ein Skript aus Chemnitz. Das ist hier von einem Kollegen, was ich gefunden hatte. Der hat zum Beispiel Physik. Also wenn ein Physiklehrer jetzt hier ist, kann der sich das in Chemnitz gerne mal Physik und Chemnitz eingeben. Das ist halt so ein Elementarkurs. Ja, der geht hier oben im Prinzip los. Der hat auch so ein paar Bilder zusammengestellt. Der hat auch im Prinzip alles so eine CC BY. Das heißt, man kann alles als Lehrer oder als anderer Mensch, der irgendwie an Physik irgendwann seinen Leuten beibringen will, beibringen. Das ist jetzt nur das Übungsbuch, aber man kann mal sehen, man kann halt hier wunderbar, ich mache es euch mal ein bisschen größer, halt Steuerung plus. Ja. So. So, Steuer muss man erstmal finden. Genau, man kann im Prinzip hier, das sind alles die Formeln, wie ich es vorhin geschrieben habe, das ist halt einfach eine Latex-Formel. Wir gucken mal, ob hier irgendwas bei rumkommt. Na, Produktregel, hat er die Regeln erklärt. Unbestimmte Integrale, wir schauen mal, ob er irgendwann mal ein paar Übungen reinmacht. Na, hier zum Beispiel, ne? Da macht er auch irgendwelche Grafiken rein. Und hier gibt es dann irgendwann auch richtig schöne kleine Übungen, die man in LIA-Skript einbauen kann. Da kommen wir aber gleich dazu, wie man das erstellt. Man kann das prüfen lassen, ne? Und dann sagt er halt einem, was gut und schlecht war und kriegt hier unten auch eine Lösung. Das heißt, man hat ein LIA-Skript in diesem Markdown, haben die eine kleine Anpassung gemacht und haben im Prinzip dann dort eine wunderbare Möglichkeit gefunden, zum Beispiel auch sowas wunderbar bereitzustellen. Was auch ziemlich cool ist, was man vielleicht noch bringen könnte. Man kann nämlich hier drin auch schön programmieren. Ja, wir machen mal die LIA-Skript oder Code-Runner. Mal gucken, ob, na, wo machen wir? Wir machen mal das, wir, dann greifen wir ein bisschen vor. Wir machen mal das LIA-Skript komplett. Ja, die haben im Prinzip, kann man, das ist auch im Kurs verlinkt, den ich, da kann man hier im Prinzip mal schauen. Ja, Makros, Programmierung. Genau. Man hat im Prinzip dann hier die Möglichkeit, auch irgendwelche Daten, irgendwelche Sachen einzugeben und gibt hier so einen kleinen Button rein und kann im Prinzip dann irgendwas verarbeiten lassen. Das heißt, man könnte da ein C-Programm, also Dutzende von, fast alle Programmiersprachen sind da eigentlich drin. Online gibt es sowas wie CodeRunner oder andere Möglichkeiten. JavaScript führt da direkt aus. Man kann das also hier auch live ändern und wieder ausführen und hat im Prinzip für jeden Schüler individuell eine Möglichkeit hier, dass der auch im Prinzip dann durchgehen kann, was er so damit ja, verarbeiten kann. Ne, und das geht halt, man kann sogar aus den Daten wieder was rausbekommen. Gibt es hier Mathelehrer oder irgendwie Geometrie-Interessierte? Okay, dann mal ganz kurz, weil was ein schönes Ding ist, auch GG. Wo komme ich gleich finde? So sieht es übrigens dann aus. Das ist der Live-Editor von LIA-Skript. Wenn man guckt, ist natürlich schon ganz schön umfangreich. Nee, weil die haben, sonst, ich würde es mal nachreichen. Also im Prinzip haben die auch zum Beispiel GeoGebra online implementiert. Man kann mit ganz wenigen Werkzeugen dann wunderbar auch GeoGebra da einfach reinbringen und kann halt interaktiv an Geometrie Schieber bewegen und dann im Prinzip Formeln anpassen und dann hat man im Prinzip wie ein interaktives Geometrie-Tool. Ja, und das interaktiv in einem Kurs, der überall auch wieder kompatibel ist mit allem. So sieht es übrigens aus bei LIA-Skript und da sieht man schon, hier sind noch so kleine lustige Sachen dazwischen. Das ist im Prinzip dann so Präsentationstools, die da im Prinzip dann Sachen weitergeben. Okay, aber erstmal zu LIA-Skript, denke ich. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu, zu dem Tool? Ist auf jeden Fall schon mal sehr mächtig. Wenn man Markdown beherrscht, ist der Sprung dann gar nicht mal so schlecht und dann kann man eine ganze Menge draus machen. Okay. Dann gibt es noch so ein paar Tipps. HackMD würde ich noch empfehlen, das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Marktext ist im Prinzip dann sowas, was man in Windows oder Linux einfach nutzen kann. Man kann das im Prinzip halt hier direkt auch nutzen und kann halt Markdown hier reinschreiben. Mal gucken, ob ich den, oder man kann. Genau, wenn man im Prinzip dann Markdown nimmt, kann man es dort reinlegen und der hat auch alle möglichen Sachen, von denen wir jetzt gleich reden, hat halt Markdown alles schon implementiert, alles funktioniert dort live. Was man auch noch empfehlen kann für Leute, die zumindest in jüngeren Jahren noch studieren oder Schule haben, ist so Obsidian, ist auch auf Markdown basierend, sowas wie ein kleines Gedächtnis und der verknüpft halt dann am Ende alles miteinander. Das heißt, wenn ein Azubi halt 3 Jahre lang sein Zeug lernt, kann er nach 3 Jahren drauf zugreifen, kann irgendwas suchen, ich habe irgendwas mit Datenbanken, SQL, da war irgendwas mit Select, kann man draufklicken und der verknüpft auch alles Wissen, was in dem ganzen Speicher gesammelt ist. Alle Markdown-Dateien sind da miteinander verknüpft, sehen aber auch ein bisschen schöner aus, weil das Raute und so sieht man nicht, der formatiert es live. Und die freie Variante, weil Obsidian kann man, ist schon sehr geil. Man muss aber zugeben, es gibt die Variante auch in Joplin, dann nimmt man einfach eine Nextcloud, macht einen Ordner frei, mit dem kombiniert man das und dann kann man im Prinzip auf allen Ebenen, auf allen Geräten miteinander seine Markdown-Dateien kombiniert nutzen. Ist wie ein kleiner Notizspeicher. Was man nutzen kann, weil wir gucken mal, wie weit wir kommen, wir machen gleich im Anschluss nochmal eine Live-Demo. Was man aber noch wissen könnte oder was wichtig ist, ist ein schönes Werkzeug, ist noch Pandoc. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, ist eigentlich ein Kommandozeilentool. Es gibt aber online auch Konvertierer. Im Prinzip kann man mit aus dem schönen Markdown-Text, den wir haben, wo wir gesehen haben, der ist schon toll. Jetzt will man aber vielleicht eine Website draus machen oder einen LaTeX oder ein Word oder irgendwas anderes. Und Pandoc macht das. Also Pandoc kann von fast jedem Format in alle anderen Formate umformatieren. Also der macht dann im Prinzip daraus eine HTML oder irgendwas, was man braucht, macht dann Pandoc daraus. Ist schon ein Werkzeug, was man sich mal angucken kann. Genau, MAP ist so, hat mein Prof benutzt, macht aus diesen Markdown-Dateien für die Windows-Fraktion halt richtige PowerPoint, wobei der das ein bisschen grob überschlägt. In der Ankündigung hatte ich noch dieses Quarto. Da bin ich aber, also er hat mir das gezeigt, mein Prof, der hat es intensivst, benutzte das. Also alle Studenten müssen jetzt ihre Bachelorarbeiten und Masterarbeiten bei uns in Markdown schreiben, mit den Werkzeugen, die wir jetzt so kennengelernt haben. Und der benutzt halt so Quarto, da kann man im Prinzip nochmal offline, völlig unabhängig von jedem Soft-Server, die Pipeline machen, dass man aus einem Markdown-Text halt ein perfekt layoutetes, im Prinzip in dem Layout der Hochschule, kann man einmal, man muss das Layout einmal erstellen, kann man im Prinzip ein perfektes Layout, ohne dass man LaTeX kann, ein Dokument erstellen. Ohne dass man es in Word oder irgendeinem anderen abhängigen Programm geschrieben hat. Ist schon ziemlich mächtig, aber ich habe es oft in der Zeit noch nicht geklappt, dass ich das verstanden habe, wie es alles geht. Ist doch ein bisschen umfangreich. Genau, dann vielleicht noch ganz kurz Werkzeuge, die man noch oben drauflegen kann. Die gehen wir ganz kurz nochmal an. Wir müssen eigentlich, ja, die Zeit haben wir noch. Das sind die drei, die ich jetzt gefunden habe, die da eigentlich am coolsten sind, wo ich sage, das ist schon der absolute Hammer für Informatiker, extrem geeignet. Für alle anderen trotzdem vielleicht einen Blick wert. Und wir gucken mal ganz kurz in Croaky rein. Das ist auch so ein Werkzeug, was das alles nochmal zusammenfasst. Wir haben ja festgestellt, wir würden eigentlich gerne nochmal irgendwie Bilder oder Inhalte anderen Menschen bereitstellen. Und wir haben festgestellt, wenn wir jetzt in ganz vielen Bildungsmaterialien sind eigentlich Inhalte drin, die man eigentlich irgendwie beschreiben könnte. Ein Organigramm, eine Mindmap, was weiß ich, irgendeinen Baumpfad oder irgendwas. Und fast alles ist machbar, wenn das einigermaßen Sinn hat. Gibt es irgendeine Sprache dafür? Ne? Also wie man hier sieht, gibt es unfassbar viele. Mal Steuerung Plus. Es gibt unfassbar viele Sachen, die man da eigentlich unterstützen lassen kann. Einige sind davon auch sehr schwer, wo man sagt, alter Schwede, was ist das denn? Aber hier, wenn man einfach mal croaky.io sich merkt, da hat man im Prinzip den Zugang zu allen möglichen Varianten. Ne? Also hier gibt es unfassbar viele Werkzeuge. Und die wichtigsten, die ich jetzt aber kurz vorstellen würde, wäre jetzt eigentlich Mermaid, Grafwitz, das kennt der eine oder andere vielleicht, und PlantUML. Das sind die eigentlich extrem cool sind. Der eine oder andere LaTeX-Fan kennt vielleicht noch TickZ, Tix, wie man es nennt. Das ist aber halt LaTeX auf Steroiden, so unfassbar schwer. Aber die Grafiken und die Animationen, die rauskommen, sind mega. Jetzt muss man halt gucken, wir haben das Ziel hier eigentlich textbasiert und einfach zu sein. Und deswegen machen wir nur einfache Sachen. Und da hier unten einfach mal PlantUML, kann man halt hier so ein Diagramm reingeben. Man könnte hier oben das sogar wieder weglassen. Das ist einfach nur irgendwelche Möglichkeiten, das Ding irgendwie hübsch zu machen. Hat im Prinzip dann irgendwelche Rechtecke, Elemente, die man hier miteinander verknüpft. Man kann auch HTML manchmal so ein bisschen mit reinbauen. Aber im Prinzip ist es relativ easy. Also man kann da im Prinzip auch A, B hinschreiben und dann macht er da irgendwas draus. Ja, und dann kann man im Prinzip dann, ja, kann man das beliebig formatieren. Geht übrigens auch mit Mermaid auf ähnlicher Weise, aber wir können gleich mal in den Live-Editor reingucken. Na, da hat man im Prinzip auch wieder A, B, irgendwelche Verbindungen miteinander und kann dann auf sehr einfache Art und Weise Diagramme erstellen. Na, das ist eigentlich so das Ziel. Wir gucken aber mal, das habe ich vorbereitet. Bei PlantUML habe ich mal eine schöne Liste gemacht, dass man das mal sieht, wie das ungefähr aussieht. Man kann das sehen. Ist jetzt relativ umfangreich, wir gucken mal nur das Best-of an, was man mit LaTeX, mit PlantUML alles bauen kann. Im Prinzip haben wir dieses Markdown kennengelernt, haben diese drei Backticks, machen wir hin. Wir können das auch hier mal zeigen, live. Na, man hat hier im Prinzip einen ganz billigen Editor. Wir sehen auch hier, wenn wir das hier oben machen, wir schreiben irgendwas hin. Und wenn man hier das einfach benutzen, ist das im Prinzip Markdown, der macht dann halt da zwei Striche dran, zack, ist das fett gedruckt. Wir machen da einen Strich dran, einen Stern dran, Dann ist es kursiv. Ne? Also das, was ich vorhin kurz erklärt habe, macht er hier halt live. Das ist das HackMD, von dem ich, was ich vorhin auch noch empfohlen habe. Es gibt auch die freie Variante, nennt sich Hedgehog, ist aber nahezu gleich. Und hier kann man halt auch die Überschriften hinschreiben mit einer Raute. Ne? Dann wird es eine Überschrift. Und wenn man dann mehrere Rauten hinschreibt, wird es halt schön strukturiert. Und dann hat man ein strukturiertes Element, ein strukturiertes Dokument. Und genau, hier kann man auch zitieren. Und was für uns wichtig ist, also man kann auch hier Listen einstellen, Links, Bilder, alles, was man schon so ein bisschen kennengelernt hat, ist total wie ein, also wer das bedienen kann, kriegt auch ein Dokument hin. Und dann hat man hier die Möglichkeit, diese drei Backticks hinzumachen. Und das ist jetzt das Tolle, man könnte das jetzt im Prinzip dazu nutzen, was weiß ich, wenn ich jetzt hier auf Java hinschreibe, kann ich direkt auswählen, will ich Java hinschreiben oder JavaScript hinschreiben. Und na, dann kann ich in beiden Fällen, kann ich jetzt hier anfangen, gleich irgendwas, dann wird es halt in JavaScript formatiert. Ja, er führt es aber nicht aus. Latisch würde LeaScript mit einem Bonusbefehl kann einige Sachen von denen, die wir hier hingeschrieben haben, dann wieder ausführen. Und dann gibt es das, was wir noch gesagt haben, PlantUML. Ja, man kann im Prinzip PlantUML hier hinschreiben. Sieht man schon, macht er auch direkt was raus. Die billigsten Varianten, die wir unten so stehen haben, man kann im Prinzip sagen, oh, Sudoku ist zum Beispiel so ein Ding. Ne? Zack, macht dann Sudoku draus. Ja, oder was auch ganz cool kommt, in Schulen, wenn man es gemeinsam bearbeitet, weil man kann hier mit beliebig vielen Leuten jetzt gemeinsam an dem gleichen Dokument arbeiten. Ja, man kann also den Link hier oben, könnte ich jetzt teilen, dann könnten wir alle gemeinsam hier drauf rumarbeiten. Und was weiß ich, wir machen mal eine Mindmap. Das Grundprinzip ist immer, dass man Start und Ende hinschreibt und dahinter, was es macht. Also UML wird es Start, End, UML, Start, End, irgendwas anderes. Einige Sachen müssen, das musste man dem Plant UML sagen, was man haben will. Und jetzt kann man hier loslegen. Wir haben ja das Markdown gerade kennengelernt. Und jetzt kapiert er schon, ach, das sind ja Überschriften, die sind irgendwie strukturiert. Nur dann machen wir doch da direkt was draus. Und kann halt wunderbar live zum Beispiel Mindmap erstellen, ne? Total easy. Man kann aus den Dingern auch, man kann das auch in zwei Richtungen laufen lassen, da haben wir unten eine stehen. Das ist eigentlich so ein schönes Werkzeug, wo man da sagt, ach, ist aber schick. Ja? Und wir gucken mal ganz kurz, was es noch so gibt. Hier ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass man halt alles auch irgendwie benennen möchte. Also man kann halt sagen, Actor, Node, muss man die Doku immer gucken, die ist aber sehr gut. Und dann macht er aus jedem einzelnen Element, was man hin benannt hat, das, was man ja vorhin hingeschrieben hat. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten. Es gibt diverse Icons, da reicht aber auch List, Open Icon, Iconic, dann zeigt er alle Icons, die es gibt. Man kann alle möglichen Daten visualisieren, ne? Also JSON, YAML, EBNF, alle möglichen Varianten kann man hübsch strukturiert darstellen. Dann UML ist eigentlich so der Schwerpunkt, worauf es liegt. Also hier ein Use-Case-Diagramm oder ein Aktivitätsdiagramm. Also gerade mein Azubi hat ja alle erstellt, indem er mal für seine Prüfungen lernen durfte. Da muss man zugeben, einiges davon ist dann nicht mehr ganz intuitiv. Da muss man dann die Doku schon mal konsultieren. Aber die Ergebnisse sind eigentlich so, dass man die wunderbar benutzen kann und auch leicht anpassen kann. Also wenn der dann einen kleinen Fehler hat, muss ich jetzt nicht wild mit einem roten Stift irgendwo auf einem Papier rum wild malen oder auf dem iPad, sondern ich kann dem einfach sagen, guck mal, an der Stelle musst du das, das und das besser machen und habe das Gleiche, was er schon hingeschrieben hat, einfach nur verbessert. Und das gilt eigentlich für alle möglichen Werkzeuge. Und es sind Tausende, also da haben unfassbar viele Diagramme, Datenbankdiagramme, alle möglichen Datenmodelle, ein Gantt-Diagramm kann man daraus machen. Und dann geht es immer so weiter, was auch geht. Was nicht so gut empfehlenswert ist, die haben auch versucht, mal sowas wie ein Werkzeug zu bauen, wo man halt Oberflächen bauen kann. Das ist jetzt nicht der Brüller. Aber hier EBNF zum Visualisieren von Abläufen. Das sind Wikipedia-Abläufe, wie halt eine Grammatik funktioniert. Gerade wenn man irgendwas mit Informatik, theoretische Informatik lernen muss, so. Oder wie irgendwelche Sachen funktionieren, was eine Zahl ist und so. Dann, das ist eine Zahl, das sind hier Ziffer, eine Zahl ist eine Ziffer und noch eine Ziffer. Dann Text ist ein Buchstabe und eine Buchstabe und Ziffer. Na, das kann man halt wunderbar, sind es eigentlich visualisierte Sachen, die sowieso klar sind. Wir gucken mal noch hier unten, noch ein großes Use-Case-Diagramm. Genau, hier sind so. Schönes Ding. Man kann auch hier ein automatisches Board machen mit Aufgaben, ne? Wie so ein Taskboard. Aufgabenbrett geht auch total easy, kann man auch wunderbar umstellen. Man kann auch Git-Abhängigkeiten hier schön darstellen. Hier ist so eine Mindmap, die ein bisschen größer ist. Geht das auch mit Plus und Minus. Und hier habe ich mal so ein Ding, man kann auch eckige Klammer drumherum Red machen. Und ich glaube, es gibt noch so einen Trick, wenn man hier Unterstrich macht, dann wird es halt im Prinzip ohne Umfang. Da hast du so ein paar kleine Tricks, gibt es dann noch, und dann kann man die Mindmap auch noch schicker machen. Und man kann auch mehrere Mindmaps in ein einziges Element legen. und das halt als Bild abspeichern, überall wieder benutzen, alle möglichen, also gerade von Amazon gibt es eine ganze Menge, die haben das damals entdeckt für sich, gibt es auch solche Sachen, dass man noch Bonus-Icons reinbauen kann und da kann man richtig umfangreiche Sachen draus bauen. Was auch noch geht, man kann halt einfach textbasiert irgendwas reinwerfen. Das ist halt so ein Ding, was mein Azubi gerne macht, so irgendwie KI generiert, machen wir das in Dita, nennt sich das, und wirft das einfach in Plant-UML rein und dann wird es halt ein schönes abhängiges Dokument, was einfach nur Text ist. Genau, das sind erstmal die Varianten, die wir dazu haben. Das hätte ich jetzt auf den nächsten Seiten nämlich einfach nur gezeigt. Das überspringen wir dann mal. Mindmap, das ist auch noch ein Markmap. Ne? Da gibt es im Prinzip sogar interaktive Markmaps. Ist aber auch mit diesen Rauten, klappt genauso. Das haben wir erklärt. Achso, das ist eigentlich noch schön. Das letzte, was wir noch haben, ist Graphwitz. Da kann man dann Elemente grafisch extrem aufbereiten. Ist aber noch ein bisschen anspruchsvoller. In dem Vortrag verlinke ich das mal noch, ist im Prinzip dann so ein paar Beispiele dazu drin, wo man hier halt wunderbar dem Azubi dann halt sagen kann, hier, guck mal, hier, der Rest ist dein Job. Ja, also kann man wunderbar für Aufgaben halt als Vorlage nehmen und muss nicht immer irgendwie eine PDF dran basteln. Man kann es halt interaktiv auch machen. Genau, und das ist hier von LiaScript übrigens so, wenn die Aufgaben erstellt. Da wäre ich vorhin nämlich eigentlich, das haben wir ja vorhin ein bisschen vorgezogen, einfach nur eckige Klammern, zweimal eckig heißt Multiple Choice, eckige und runde Klammern sind Single Choice Fragen und so haben die einfach eine ganz, ganz simple Markdown-ähnliche Struktur gebaut, wo die halt im Prinzip dann so daraus Aufgaben machen. Die sind dann wieder flexibel, überall anbindbar und dann wäre ich erstmal soweit durch. Okay, gibt es Fragen dazu?
Vielen Dank.
Oder vielen Dank.
Ja, wenn jetzt noch Fragen sind, einfach aus. Du wiederholst die einfach.
Ja, ich wiederhole die dann. Ja?
Du hast gerade diese Aufgaben gezeigt. Wenn ich jetzt überlege, ich habe mehrere Schüler, wie mache ich das, wenn jeder die Aufgabe jetzt lösen
will? Kannst du die nochmal wiederholen?
Also, du hast ja jetzt gerade ein Dokument gezeigt, wo du Aufgaben mit Checkboxen.
Ja.
Wie machst du das, wenn das jetzt 20 Schüler lösen sollen?
Also mit dem LIA, achso, die Frage ist, wie kriegt man das hin mit diesen Aufgaben, dass die Schüler das lösen sollen? Man macht das zum LIA-Skript, man macht es als Markdown, gibt es in diesen LIA-Skript-Kurs rein, legt es dann in sein Lernmanagementsystem seiner Wahl oder auf iSurf oder irgendwo anders hin und kann es dort, an Moodle kann man es anbinden. Bei anderen müsste man gucken, ob es geht, aber es müsste eigentlich funktionieren und dann kann man sogar, wenn die sich anmelden in Moodle, kann man im Prinzip dann die Aufgaben, die Informationen an Moodle auch übertragen. Und dann hat jeder Schüler seine Infos dann zurückgegeben. Das geht zumindest. Ja. Man kann es aber auch interaktiv machen, dass die es gemeinsam lösen mit diesem Vernetzen. Genau. Noch weitere Fragen? Ja?
Erstmal danke für den coolen Vortrag und die Formatierungsmöglichkeiten in so Markdown. Teilweise, was Text-Layout angeht, relativ rudimentär. Also das ist jetzt nicht im Vergleich zu LaTeX. Aber manchmal muss man halt doch eine schicke Präsentation draus machen. Oder jetzt eine Präsentation, Slides, die man vorstellen will. Das ist manchmal ein bisschen wenig, was damit geht.
Das stimmt.
Jetzt ist die Frage, wie, oder was ist deine Idee, wie geht man daran? Erstellt man dann die Slides dann doch am Ende in einem grafischen System, hat dann einen Hintergrund, eine Wissensbasis und dann veröffentlichen in einem einfachen Format und muss man da irgendwie.
Okay, die Frage war, wie man im Prinzip aus diesen Markdown-Dateien dann ein schick layoutetes Element macht. Gibt es mehrere Möglichkeiten? Also HackMD bietet hier die Möglichkeit über eine, das ist auch eine JavaScript-Datei, da kann man zumindest so die ganzen Abhängigkeiten hier mit drei Strichen, macht man halt einfache Slides, ne, alles was man hier sieht. Und man hat hier die Möglichkeit, das ein bisschen anzupassen, dass man verschiedene Layouts in einem Layout dann hat. Die Alternative ist, man kann es sehr, sehr simpel, man kann auch hier drin jetzt im Prinzip auch CSS schreiben. Das ist eine HTML-Seite, man kann also interaktiv dann HTML so anpassen, wie man es selber haben will. Eine professionellere Variante kam jetzt vor drei Vorträgen, ist im Prinzip so, an LaTeX gibt es noch Contest, das war auch letztes Jahr schon mal so ein Ding. Da gibt es irgend so ein Werkzeug, was halt LaTeX formatiert mit einer ordentlichen Konfiguration. Und das kann man im Prinzip mit Pandoc, kann man es in LaTeX formatieren, nimmt die Konfigurationsdatei für die Hochschule, man muss es einmal erstellen für jede Hochschule oder für jede Schule oder muss halt ein freies nehmen und dann kann man es ein bisschen layouten. Da hänge ich aber auch noch dran, also da habe ich noch keine perfekte Lösung hinbekommen. Die Alternative ist noch, dass dieses, was ich in meinem Vortrag angekündigt habe, dieses Es gibt, also Map gibt es noch, da kann man es auch, vorhin gibt es einen Link drauf. Das sind aber Bilder, ist nicht so richtig hübsch, das PowerPoint danach. Aber es gibt im Prinzip dieses, was im Vortrag steht, im Text, das würde ich mal noch aktualisieren, wenn ich das verstanden habe und mich durchgearbeitet habe. Aber es gibt so mehrere Werkzeuge, die drin dranhängen. Ja?
Es gibt noch ein Werkzeug, ODP-Down.
Kannst du bitte nochmal wiederholen? Es gibt ein Werkzeug, was das macht?
ODP-Down.
ODP-Down.
Der Volltext für die Folien ist auf Markdown und die ganze Layout-Geschichte malt man grafisch.
Malt man grafisch. Okay, also ODP-Down ist im Prinzip dann eine Lösung für die Frage. Vielen Dank. Da lernt man immer nie aus. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein bisschen Werbung. Einfach mal. Habe ich gar nicht mehr reingemalt, schade. Einfach mal auf oercamp.de gehen, da treffen sich eigentlich alle Menschen, die in die Richtung weitermachen wollen. Und morgen Nachmittag, 14 Uhr im K2, machen die Kollegen vom Cyber-Edu-Verein, die sind ja auch mit Bildung beschäftigt, nochmal so ein kleines Treffen für Leute. Also wir wollen im Prinzip in die Richtung auch ein bisschen weitergehen, weil man kann sich überlegen, aus den Werkzeugen, die wir jetzt haben, wäre es ja cool, wenn man ein ganz simples Remix-Tool mal baut. Weil das gibt es irgendwie noch nicht. Ne? Die meisten haben in Markdown nicht so viel angefangen, aber man könnte eigentlich auf der Basis halt sagen, okay, ich habe einen Aufgabenpool, will den einfach als Text haben und will den remixen. Da bastelt mein Azubi jetzt schon gerade dran. Ich hatte letztens einen Umschüler, der hatte sein Abschlussprojekt schon gemacht. Das ist ein Anfang, aber im Prinzip bräuchte man Menschen, die Ahnung noch ein bisschen mehr haben als wir vom Entwickeln von guten Webanwendungen, wo man sowas mal zusammensetzen kann. Und bei Edu, Cyber for Edu ist im Prinzip so IT-Sicherheit, für Schüler, da kann man also mal sich informieren, gern vielleicht mitmachen. Wenn man ein bisschen Ahnung hat und das jungen Leuten beibringen will, ist es immer ganz praktisch. Dann morgen im K2, 14 Uhr. Ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.
Okay. Kann man dich noch irgendwo draußen finden oder für weitere Fragen?
Nee, Rico Meiner googeln und mich anschreiben oder mich hier irgendwie suchen. Ich habe keinen Stand.
Okay.